15% aller Befragten wünschen sich einen Führer, der zum Wohle aller Deutschland mit starker Hand regiert.
Björn Höcke gefällt das.
Björn Höcke gefällt das.
Jetzt spoilerst du. Aber jetzt, okay, aber da muss ich mit leben. Das hat jetzt auch der Welt.
Schneid dich raus.
Wir Menschen im Rechtsstaat. Von mir zu dir aufs Ohr.
Heute mit Ingmar Stadelmann, Stand-up-Comedian. Mit Ingmar teile ich das Privileg, in einem Rechtsstaat leben zu dürfen. Und gemeinsam wollen wir auch heute wieder so ein bisschen Denkanstöße für euch sammeln, damit wir alle nicht vergessen, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht selbstverständlich sind. Lieber Ingmar, ich freue mich, dass du da bist und Zeit hast, um mit mir ein bisschen über den Rechtsstaat und Demokratie zu plaudern.
Ja, guten Tag erstmal. Ich freue mich sehr über die Einladung und bin gespannt, was das für ein Gespräch wird.
Da bin ich auch sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Lass uns einfach mal sachte einsteigen, vielleicht so zum Aufwärmen. Das erste Wort oder das erste, was dir einfällt, wenn ich sage Rechtsstaat.
Da denke ich sofort an Deutschland tatsächlich. Das ist ja auch schon bemerkenswert. Also wenn man Rechtsstaatlichkeit formuliert als Wort, fällt mir als erstes Deutschland ein als Ziel von Rechtsstaatlichkeit, weil ja ganz viele Leute ja unbedingt hierher wollen, weil hier Rechtsstaatlichkeit herrscht. Also dieses Bewusstsein habe ich relativ früh entwickelt. Und es hat sich auch nochmal bestätigt jetzt, als die Ukrainer in Berlin angekommen sind, wenn man mit Flüchtlingen von daher sprechen konnte, dann war eins der sozusagen Dinge, die sie so toll finden an Deutschland, bei all den Problemchen, die es hier so gibt, eben die Rechtsstaatlichkeit.
Ich finde es ja ehrlich gesagt ein sehr gutes Zeichen, dass einem beim Wort Rechtsstaat noch Deutschland einfällt. Gibt ja so einige Themen, da wird so ein bisschen gefeilt. Es gibt einige Player, die so ein bisschen die Rechtsstaatlichkeit abschaffen wollen. Und wenn man in die USA guckt, finde ich, sieht man, wie schnell das zum Teil gehen kann. Das ist ja richtig rasant. Oder wenn wir schauen, was in Polen passiert ist in den letzten Jahren oder in Israel.
Ja, ich meine, wenn bei Polen würde man jetzt auch sagen, da gab es aber dann auch wieder sozusagen ein Pendel zurück, ne? Nachdem man gemerkt hat, dass das vielleicht doch nicht so ein schlauer Gedanke ist. Aber die Verführung des Autoritären ist natürlich immer zu sagen, gib mir ein bisschen was von deiner Freiheit und dafür hast du weniger Probleme. Also das ist ja die Verlockung, die da von ganz rechts außen natürlich besonders stark und besonders laut gemacht wird. Und da muss man halt immer wieder darauf hinweisen, wohin das führen kann und beziehungsweise, dass das am Ende kein Benefit ist, von dem der Normalo profitiert. Das sieht man ja bei Trump genauso.
Das sieht man bei Trump genauso. Was ich ganz spannend finde, es kam gerade von der Friedrich-Ebert-Stiftung die Mitte-Studie raus. Und da wird immer so abgefragt im Zwei-Jahres-Rhythmus, welche rechtsstaatlichen Entwicklungen in den Köpfen der Menschen so vor sich gehen. Und ich fand es total erschreckend. Gibt es so einzelne Aussagen, dann kannst du so mit so 5 Abstufungen, ja, stimme ich voll zu oder stimme ich gar nicht zu. 15% aller Befragten wünschen sich einen Führer, der zum Wohle aller Deutschland mit starker Hand regiert. Ich habe gerade dazu...
Björn Höcke gefällt das.
Björn Höcke gefällt das. Ja. Ich fand das relativ erschreckend. Was ich aber viel erschreckender fand, ist, dass 20% sich ganz ambivalent geäußert haben zu rechtsextremistischen Ansichten. Und das waren gar nicht die, die zustimmen oder teils zustimmen, sondern die weder zustimmen noch sich dagegen aussprechen. Das fand ich so ein bisschen erschreckend. Aber zum Glück haben wir ja Gott sei Dank das Grundgesetz. Wir haben die Verfassung. Gibt es da einen Artikel im Grundgesetz, der dir besonders wichtig ist, den du besonders magst? Und wenn ja, warum?
Ja, der erste ist natürlich super, ne? Ansonsten ist
Ingmar, dein Video ist weg.
Achso, ich wollte jetzt gerade nochmal rein. Ich wollte gerade auf meinem Handy draufklicken, um nochmal sicher zu gehen, dass ich auch tatsächlich Artikel 16 meine. Beziehungsweise, das ist dann 16a, glaube ich, noch. Der dann ganz spannend ist in unseren aktuellen Zeiten. Also da geht es natürlich um Asyl, das Schutz des Einzelnen und die deutsche Staatsbürgerschaft ist da, glaube ich, auch irgendwo mit drin. Ne? Ich, wie immer, professioneller Comedian hat sich vorbereitet.
Politisch Verfolgte genießen Asyl.
Genau.
Guck mal, du bist gar nicht allein. Ich habe jetzt extra, damit ich es nicht falsch zitiere, Mal wörtlich habe ich es natürlich auch nicht im Kopf, habe ich es mir auch nochmal aufgerufen.
Ja, sehr gut, genau. Und dann natürlich sofort der Verweis auf die Drittstaatenregelung. Ich weiß gar nicht, seit wann das im Grundgesetz so drinsteht. Das muss ja auch irgendwann gemacht worden sein. Das ist natürlich auch spannend. Diese fantastische Drittstaatenregelung, die ja im Prinzip eine deutsche Idee war. Das wird ja auch immer gerne weggelassen. Also das ist ja auf europäischer Ebene entstanden, irgendwann Anfang der 90er, weil man wusste, es ist mindestens immer ein Land noch um uns herum. Das heißt, auf diese Art und Weise können wir uns dieses Problem vom Hals schaffen. Und das hat man auch lange so gemacht. So, und da ist das Kind ja eigentlich schon im Brunnen gefallen, muss man sagen, fairerweise.
Ich finde es total spannend. Ich habe so viele Episoden in diesem Format schon aufgezeichnet. Das hat sich wirklich noch niemand rausgesucht.
Ach, guck mal. Aber ist ja eigentlich ein total naheliegender Artikel, beziehungsweise einer, der sich mit der aktuellen Lage auseinandersetzt, ne? Beziehungsweise der dann diskutiert wird, auch gerade, wenn es darum geht, ob man nicht am Grundgesetz was verändern müsste und so weiter. Also es ist ja, was mir dann so Leute wie Dobrindt und so sagen, ja, wenn das nicht mehr in die Zeit passt, dann müssen wir halt an die Idee des Asyls nochmal ran und an die Idee des einzelnen Schutzes und so weiter. Also finde ich schon ein bemerkenswerter Artikel, der ist da sicherlich aktuell eigentlich der, an dem am ehesten was verändert, würde ich vermuten. Würde jetzt gar nicht, oder musst du mal sagen, als Juristin gibt es einen anderen, von dem du sagen wirst, da wird in den nächsten Jahren was passieren? Also ich würde sagen, das ist der.
Ja, ich hoffe sehr als Juristin, dass sich ganz zeitnah was ändern wird am Grundgesetz. Und zwar haben wir uns dafür eingesetzt, dass es einen Artikel 19 Absatz 5 geben soll, in dem drinstehen soll, jeder hat das Recht auf unabhängige anwaltliche Beratung.
Ach, guck an. Erklär mal, warum wollt ihr das so dringend? Was ist die aktuelle Situation?
Wir beobachten natürlich auch das Weltgeschehen. Ja, und der komplette Rechtsstaat auf der ganzen Welt gerät zunehmend unter Druck. Und nirgendwo bei uns ist abgesichert geregelt, dass jeder sich anwaltlich beraten lassen darf. Und es geht gar nicht um eine institutionelle Garantie, um die Anwaltschaft schützen zu lassen, sonst hätte man den Vorschlag anders formuliert. Sondern wenn du gerade in die aktuellen, und da haben wir das noch nicht mal beschlossen gehabt, es wurde ja jetzt gerade in Abschiebehaftsachen, Abschiebegewahrsam, der Pflichtanwalt abgeschafft, obwohl du in Haft sitzt. Und das muss man grundsätzlich so ein bisschen trennen von dem Asylverfahren, das ja schon rechtskräftig abgeschlossen ist. Aber damit du in Haft genommen werden darfst, braucht es einen Haftgrund. Mhm. Und das ist zu trennen von der Entscheidung, darf jemand bleiben oder nicht. Das, auch wieder Dobrindt, wurde gerade gekippt. Das hat die Ampelregierung eingeführt. Jetzt soll es wieder abgeschafft werden. Entscheidung ist schon getroffen. Und es ist nur einfach gesetzlich geregelt, in der Bundesrechtsanwaltsordnung zum Beispiel, dass jeder sich einen Anwalt nehmen darf, wenn er das möchte. Aber das kannst du, weil es einfach gesetzlich geregelt ist, eben auch ganz einfach wieder abschaffen. Und ich finde, wenn man so schaut, was Trump so lostritt mit seinen ganzen Executive Order, manche finden einfach keinen Anwalt mehr. Manchen Anwälten wird der Zugang verwehrt zu verschiedenen Einrichtungen, haben Repressalien zu fürchten. Und da ist Rechtsberatung nicht mehr sichergestellt. Und wie man jetzt sieht, Abschiebehaft, es geht so schnell. Und deswegen sagen wir, ist ja gar nicht für uns, sondern jeder soll das Recht haben. Und das muss in die Verfassung.
Okay, also das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wie sehr ist das dann sozusagen schon der Weg zu weniger Rechtsstaatlichkeit, wenn man sich dagegen entscheidet, das noch juristisch zu machen? Und wie war das denn vor der Ampel geregelt?
Das gab es nicht, das wurde neu eingeführt. Das wurde neu eingeführt und aus guten Gründen. Und was mich halt so ein bisschen geärgert hat, war, dass es damit begründet wurde, ja, das wird jetzt wieder rückabgewickelt, im Sinne einer Ideologie-Rückabwicklung. Und da platzt mir als Anwältin natürlich total der Kragen, weil das jemand, der in Haft sitzt, Pflichtanwalt kriegen muss. Das ist keine Ideologie. Das ist einfach nur normal und das ist einfach nur rechtsstaatlich. So, wir werden mal sehen. Ich finde es spannend, wenn das so ist.
Also man verspricht sich wahrscheinlich davon.
Vielleicht sagt Karlsruhe was dazu.
Ich wollte gerade sagen, man verspricht sich wahrscheinlich von der Abschaffung, dass man Abschiebeverfahren und so weiter erleichtert und beschleunigen kann. Ne? Das ist wahrscheinlich der Dobrindtsche Geniestreich dahinter. Würde ich vermuten, dass es darum geht. Ne?
Ja, nur der Witz ist, wenn du einen Pflichtanwalt hast, der einfach mal guckt, gibt es überhaupt einen Haftgrund, dann verzögert das ja an sich nicht die Abschiebung. Mhm. Sondern es führt einfach nur dazu, dass jemand nicht zu Unrecht im Gefängnis sitzt. Ein Kollege von mir, der ist spezialisiert auf diese Abschiebesachen. Und der ist ganz oft tätig in diesen Haftangelegenheiten und er sagt, aus seinem persönlichen Fundus, jede zweite Entscheidung, Haftanordnung ist rechtswidrig.
Okay. Ja, okay. Ja, das ist ja ein spannendes Thema. Das findet jetzt ja, sagen wir mal, im medialen Diskurs überhaupt nicht statt.
Nee, wir haben versucht, das so ein bisschen publik zu machen, dass da ein bisschen mehr Fokus drauf ist. Es gibt halt momentan einfach so viele Themen, glaube ich, die den Menschen Sorgen machen. Mhm. Und deswegen wird hier eben in aller Regel nicht 16a genannt, sondern ganz häufig natürlich Artikel 1. Menschenwürde ist ja auch ein großer, mächtiger Artikel oder Gleichbehandlung oder sehr häufig auch zum Parteiverbot. Das wurde hier schon sehr häufig genannt.
Welcher ist das?
21.
Und der besagt, dass ein Parteiverbotsverfahren möglich ist oder besagt, dass direkt ein Parteiverbot möglich ist?
Absatz 2. Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger, wieder genau dasselbe, sind verfassungswidrig. Und ob das so ist, ob eine Partei verfassungswidrig ist, das muss das Bundesverfassungsgericht entscheiden.
Das entscheidet vom Bundesverfassungsgericht und dann muss ja juristisch geprüft werden, in dem Fall reden wir ja wahrscheinlich von der AfD, ob das Ziel tatsächlich ist. Ja, das Ziel, wie wird es formuliert? Jetzt
habe ich es gerade wieder zugeklappt, Ingmar.
Ja, komm, wir machen das Ziel, das ist ja durch jetzt, wir spielen ja Anwaltsspiele.
Die genaue Formulierung ist, Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden.
Und dafür würden wir genug Belege finden?
Ich sag ja. Mhm. Ich meine, du bist ja viel auf Instagram unterwegs.
Ja, klar. Also die große Frage ist, ich bin ja kein Jurist. Ne? Ich sag natürlich, wir haben ja, Meinungsfreiheit muss eben auch die unschönen Sachen aushalten. Da muss man irgendwo eine Grenze ziehen, das ist klar. Die Frage ist, ob man sozusagen, also es gibt natürlich einzelne Leute in der AfD, bei denen man das wahrscheinlich ganz klar so formulieren könnte. Ich weiß halt nicht, ob man es der Partei als sozusagen strukturelle Ideen nachweisen kann. So, und das ist halt, was ich nicht beurteilen kann. Das müssten halt Fachleute machen. Dementsprechend würde ich sagen, wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, es gibt Ansätze oder Anhaltspunkte, die ein Parteiausschluss bzw. Verbotsverfahren rechtfertigen, dann muss ja irgendwann mal jemand kommen und sagen, wir sollten mal so ein Verfahren prüfen. Und dann müssen wir mit dem Ergebnis leben, auch wenn es dann nicht dazu kommt. So.
Absolut. Und das Spannende ist ja, ich habe dazu einige Episoden mit einem meiner Lieblingskollegen aufgenommen. Er ist da sehr aktiv, Chan Yu-Yun, und kennt sich sehr gut aus. Und der vertritt die Auffassung, er macht doch einfach die Tür nach Karlsruhe auf. Ein Verbotsverfahren ist auf jeden Fall erfolgreich, weil entweder sagt Karlsruhe, ja, verfassungswidrig. Mhm. Oder die AfD redemokratisiert sich noch. Und auch das wäre ja letzten Endes schon sowas wie ein Erfolg. Und den Ansatz finde ich relativ überzeugend.
Das stimmt. Dann kämpft ja so ein völlig unbedeutender AfD-Politiker namens Björn Höcke dafür, dass im neuen AfD-Programm der Begriff Remigration dann tatsächlich auch Teil des Parteiprogramms wird. Das haben sie ja bei allem, was so drumherum laut geredet wird, bis jetzt immer verhindert. Also gerade Frau Weidel, ne, die sich dann gerne hingestellt hat und auf Parteitagen gerufen hat. Und wenn es denn Remigration heißen soll, dann soll es halt Remigration heißen. Ein großer Jubel. Und hinterher im Parteiprogramm war es aber nicht drinne. Und selbst Max Krah sagt, das sollten wir lieber lassen, das ist nicht so schlau, weil so juristisch gesehen machen wir uns sehr, sehr angreifbar damit. Außerdem ist es schlecht, weil wir brauchen ja zum Beispiel auch diese ganzen türkischen Nationalisten, wenn wir die absolute Mehrheit haben wollen. Also ne, wir wissen, der Nationalismus funktioniert international. Und deswegen haben sie ja innerhalb dieser Partei selber so ein bisschen Stress, was diesen Begriff angeht. Aber ich weiß, dass Höcke unbedingt will, dass dieser Begriff im neuen Parteiprogramm ist. Und dann würde man ja eigentlich sagen, wenn der das durchboxt, tut er ja, sagen wir mal, auf juristischer Ebene uns einen Gefallen.
Ja, würde ich auch so sehen, aber ich bin mir gar nicht sicher, irgendwas klingelt bei mir im Hinterkopf. Hat es nicht ein Landesverband zumindest ins Wahlprogramm aufgenommen gehabt? Da gab es doch so einen großen Aufschrei. Ich habe das jetzt gerade nicht parat. Ich werde das nochmal nachhalten.
Ich weiß aber, dass also in Vorbereitung der Show, die ich da so spiele und Lesungen, die ich so mache, weiß ich, dass der Remigrationsbegriff dann ganz eng mit Höcke verbunden ist. Er hat ihn 2016, 17 schon in diesem Buch drin gehabt. Da hat man das alles noch für eine Art Metapher gehalten. Mittlerweile wissen wir, es ist eine Handlungsanweisung. Also da gibt es eine klare Idee dahinter, die in realer Politik enden soll. Und er spricht ja in diesem Buch auch nicht von illegalen Migranten, sondern er spricht immer von nicht integrierbaren Migranten. Wer soll das sein? Wie ist das definiert? Das sagt er nicht genau, aber man kann es sich ein bisschen ausrechnen, wenn man vorher im Buch feststellt, wie er den Begriff Volk definiert, nämlich biologisch. Ja, und wenn man das alles dann so durch dieses Buch, das stelle ich ja jeden Abend fest, wenn ich diese Shows mache, ist es ja immer derselbe Effekt. Am Anfang lacht man über die Absurditäten, die da drin sind, weil das Buch ist absurd. Aber zum Schluss kommt halt ein wirklich schlimmer Text und den leite ich halt immer mit ein. Man müsste sich jetzt kurz mal da vorstellen, was das bedeutet, wenn jemand, der so denkt, Innenminister wird. Und dann wird es sehr still im Saal. Und dann hat eigentlich jeder begriffen, ohne dass ich jetzt 2 Stunden lang irgendeine moralische Keule schwinge da an dem oder wir da irgendeine Form von AfD-Bashing betreiben, dass jemand, der so denkt und der das ideologisch vertritt, dass das ein Problem ist. Also das ist ganz klar nach 2 Stunden erkennbar.
Also ich kann es beurteilen, weil ich war da in Berlin. Mhm. Ich fand nicht, dass es AfD-Bashing war, sondern es war ein satirischer Diskurs, genau so heißt es auch. Ich fand übrigens den Turn mit Sarrazin am Anfang phänomenal gut.
Jetzt spoilerst du. Aber jetzt, okay, aber da muss ich mit leben. Das hat jetzt auch der Welt.
Schneide ich raus.
Nein, lass drin. Es ist auch, stand jetzt auch schon in der Welt und dann, und im anderen Podcast haben sie es jetzt auch erwähnt, weil sie da waren und davon so begeistert waren. Ich muss jetzt damit leben, dass im Prinzip, es ist ein bisschen wie bei Titanic, man weiß, dass das Schiff untergeht. So. Man guckt es ja trotzdem.
Ja, man weiß ja nicht, was genau und wann und vielleicht genau. Das nächste Mal liest du einen ganz anderen Text vor, whatever. Ich habe aber tatsächlich Stellen aus dem Buch, um das sich eigentlich der ganze Abend dreht, wiedererkannt, weil ich es auch gelesen habe. Ich habe aber noch nie so eine phänomenale Interpretation wie von dir gesehen und auch die Folgefragen, die sich ergeben haben. Es war ein fantastischer Abend. Und ich habe es schon ganz oft weiterempfohlen im Freundeskreis, also sofern man noch Tickets kriegt, ne? Ist ja.
Ich danke dir. Ja, also wir sind, ich bin, was das angeht, ja, sage ich auch immer, beseelt gerade, dass diese Show A, dass sie an sich so gut funktioniert und B, dass das Publikum das zu schätzen weiß und da jetzt so richtig Bock drauf hat. Und wir haben das ja jetzt ausgeweitet über das gesamte nächste Jahr und die ersten Shows fürs nächste Jahr
sind auch schon.
Ja, die ersten Shows sind auch schon wieder voll und die schon mal voll waren in 25, wollen jetzt nochmal und so weiter. Also ich werde 26 nichts anderes eigentlich machen, außer Stahlemann, Lies, Höcke. Aber hey, wenn es sein muss, dann müssen wir da alle durch. So, und dann,
wir müssen alle gemeinsam durch.
dann müsst ihr damit genauso leben wie ich. Am Ende versuche ich ja immer noch, das ist ja, hast du ja auch gemerkt, es geht ja schon noch darum, dass man da nicht leidend sitzt, sondern man soll ja schon noch irgendwie auch Spaß haben. Es ist so eine Mischung aus, ich sag mal, so eine Mischung aus Grusel und Lachen.
Total war es auch, ja. Eigentlich krank, ja, ne?
Es ist schon ein bisschen, ja genau. Also wir, genau. Also, aber ich, also die Vorbereitung darauf war natürlich die Hölle. Und du hast das ja auch gelesen, ne, das Buch?
Ja.
Ne? Also da ist halt, wenn man das einmal so durchfliegt und sich wirklich dann an die Textarbeit damit macht und so weiter, da bist du wahnsinnig, weil das wirklich absurdes Zeug ist und am Ende hatte ich das iPad voll mit 4 Stunden Material und dachte, aber ich kann jetzt nicht 4 Stunden lang diese Sachen zitieren und vorlesen, da kommt keiner gut drauf und es macht keinen Spaß und es ist einfach nur gruselig. Also war meine große Herausforderung, wie macht man daraus irgendwie eine unterhaltsame Show, ohne dass das irgendwie verlacht wird. Also man soll ja trotzdem verstehen, was das Problem ist. Aber trotzdem finde ich ja, es bietet halt ja schon auf satirischer Ebene so viel, gerade wenn es um seine Kindheit geht und so weiter. Das ist so absurd beschrieben und geschrieben, da muss ich gar nicht so viel mehr machen. Das ist schon Comedy-Zuckerguss. Den muss man nur richtig performen und dann zerschreit es den Saal, weil er nicht glauben kann, dass jemand im Jahr 2016 so ein Buch schreibt oder ja Interviewbuch machen lässt.
Ja, was ich aber ganz spannend fand, also ich kann immer nur für mich sprechen oder für meinen Mann, wir haben uns hinterher unterhalten und das war schon ein Erlebnis der wirklich eigenen Art, weil natürlich haben wir gelacht an dem Abend. Du bist aber nicht nach Hause gegangen wie von einem normalen Abend gepflegter Unterhaltung, sondern schon sehr nachdenklich. Und das, obwohl ich den ganzen Mist ja schon kannte. Also ich finde, das ist dir sehr gut gelungen, das nicht auf eine Ebene zu ziehen, wo es nicht mehr ernst genommen wird, sondern nur Unterhaltung ist. Sondern es ist harter Tobak, gespickt mit ein paar Lachern, weil sonst hältst du das auch nicht durch den ganzen Abend. Und daher Anschlussfrage, hast du es geschafft, das Buch am Stück zu lesen? Hast du es in einem Rund?
Ja, ich habe es mehrfach gelesen. Ich lass mich nicht lügen, aber ich würde also wenn ich jetzt mich nicht verzählt habe, habe ich bestimmt das ganze Buch 7-mal durch.
Oh Gott.
Ja, also ich habe es auf dem iPad ja dann nochmal ein paar Mal seziert und immer wieder neue Stellen gefunden, von denen ich dachte, damit kann ich was machen und so weiter. Ich hatte auch zu diesem ganzen Finaltext, der letzte Text, der hat eigentlich mal an sich noch eine Viertelstunde Analyse in Anspruch genommen. Das habe ich aber irgendwann weggelassen, weil ich dachte, nee, du lässt den einfach wirken, weil die Leute sind ja schon 1,5 Stunden mit dir durch dieses Buch geflogen. Und da kann eigentlich jeder sich seine eigenen Gedanken machen, wenn er diesen Text hört. Und das hat sich auch als richtig herausgestellt. Da gibt es dann hinterher noch eine satirische Antwort drauf und dann ist es aber auch gut. Und dann haben wir den offenen Diskurs, den satirischen Diskurs mit dem Publikum, den ich auch so stehen lasse, den ich auch nicht abbinde, weil das Ziel des Abends ist, dass die Leute nachdenken und reden. So. Ja. Also ne, man soll da rausgehen und das Bedürfnis haben zu reden. Und wenn das erreicht ist, dann habe ich alles, was man so als sagen wir mal, Satiriker oder Bühnenkünstler in dem Rahmen machen kann, erreicht. Weil ich frage natürlich Journalisten dann auch immer, ja, glauben Sie, dass Sie irgendjemand bekehren können? Ich mache das ja nicht, um irgendjemand zu bekehren, sondern ich mache das, was ich sozusagen als meine Waffen habe, nämlich Humor und sagen wir mal, die Fähigkeit über Humor Leute zusammenzubringen. Das ist ja das Schöne daran. Also gemeinsames Lachen öffnet ja die Möglichkeit auch für Gespräche. Und sich gegenseitig nochmal anzugucken und sagen zu können, ah, guck mal, wir sitzen hier alle und wir alle verstehen gerade, dass es ein Problem gibt. Und selbst wenn jemand da ist, der das nicht so sieht, sind wir ja heute Abend in der Lage, um miteinander zu reden. Und dass die Leute, die bis jetzt gesagt haben, der Klügere gibt nach, verstehen, dass das nicht geht. Also, dass wir damit verlieren. Der Klügere gibt nach ist keine Gewinnerstrategie. Nicht in diesem Fall.
Nee, nicht in diesem Fall. Und ich glaube, jetzt haben wir aus Versehen vielleicht schon einen Teil einer Antwort gegeben auf eine andere Frage. Ich wollte nämlich von dir auch wissen, wo siehst du dich selbst gegenüber unserem Rechtsstaat in der Pflicht? Und ich habe so das Gefühl, dieses Programm ist ja ein Teil dieser Pflicht, die du fühlst, erfüllen willst. Oder?
Ja, das klingt so fast, sagen wir mal, wenn gleich hinter mir die Deutschlandfahne ausgerollt wird, aber tatsächlich ist das schon ein bisschen... Der Gedankengang war, was kann ich denn machen? Ne? Also mir war nicht danach einfach die nächste Stand-up-Comedy-Show zu machen. Das mache ich seit 10, 15 Jahren. Ich hätte natürlich mir es in Anführungszeichen einfach machen können und das wieder machen können und hätte eine Show zusammengeschrieben und die wäre vielleicht auch politisch geworden und meine Themen gehabt und die Gags geschrieben. Dann wäre ich damit testen gegangen auf Open Stages und so weiter. Und dann hätte ich eine Show zusammengebaut. Das hätte wahrscheinlich auch super funktioniert, so wie es die letzten Jahre auch funktioniert hat. Aber ich war irgendwie nicht in dem Mut und ich hatte das Gefühl, ich möchte mich mal dieser Sache konkret widmen, weil ich einfach festgestellt habe, dass, also A, weil ich mich damit sehr viel beschäftigt habe, so thematisch. Und eigentlich alles, was mich so beschäftigt, dann auch immer in meinen Bühnenshows landet. So. Und hier war das so, dass der Gag eigentlich die Zuspitzung ist, ne, daran zu sagen, Stadtmann liest Höcke, man macht also einen Abend um dieses Buch, wobei ja dieses Buch ja eigentlich nur Anstoß ist, genau wie er. Also am Ende ist er mir wurscht. So, ich sag das ja auch, Es geht gar nicht um ihn, sondern es geht eigentlich um eine Zahl und die Zahl ist 70. 70% der Deutschen sagen, dieser Staat ist überfordert. Und wenn man sich dann fragt, glaube ich, dass so jemand wie Höcke davon profitiert, dass 70% das glauben, dann ist die Antwort ja. Und deswegen müssen wir wissen, oder finde ich, sollte man wissen, was Höcke denn will und wie der so tickt und wie der funktioniert. Weil sonst kann man auch, wenn jemand kommt, was ist denn dein Problem mit AfD und Höcke, kann man gar nichts sagen, weil man sich nie damit beschäftigt hat. So. Und das wollte ich gerne ändern. Man sollte zumindest 2, 3 Argumente an der Hand haben, um sagen zu können, aber ich habe da mal was gesehen bei Stadelmann und da ich habe gelesen oder gehört. Und wie man so schön sagt, ich wollte einmal schön argumentativ den Koffer packen.
Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass du damit einen super wichtigen Beitrag leistest. Weil es ist ja nicht so, dass du sonst unpolitisch bist. Gar nicht.
Nee, das ist richtig.
Deswegen, das ist auch mit einer der Gründe, warum ich dich so feiere. Du bist immer wahnsinnig politisch und auch sehr viel politischer als andere Stand-Up-Comedians. Ich finde, da hast du schon so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal. Und das hat aber dem Ganzen jetzt nochmal die Krone aufgesetzt. Und ich fand es richtig, richtig gut. Ich bin ehrlich, als der Rauch aufstieg, wir haben noch eine Wette laufen gehabt. Er kommt jetzt nicht in Uniform, ne? Und wir waren uns nicht sicher, waren aber zu, ich würde sagen, 65% bei, nee, normales Outfit.
Ja.
Nee, von daher vielen, vielen Dank. Ich finde es großartig. Und zu dem Thema, naja, glaubst du, dass du damit jemanden bekehrst? Die, die bekehrt werden müssten oder die den Augenöffner brauchen, also ganz, ganz dringend, die kommen ja nicht in die Show. Aber vielleicht Leute, denen man zusätzlich noch einen Input geben muss, die bereit sind, sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen. Und daher wichtiger Beitrag.
Ja, genau. Also die dürfen auch kommen, da habe ich auch keinen... Das habe ich auch gesagt schon öfter, dann ist es doch völlig okay, wenn da AfD-Wähler sitzen oder wenn jemand sagt, ich gucke mir das jetzt mal an, weil ich wissen will, was das Problem ist daran ist, weil ich finde den eigentlich ganz gut. Die dürfen auch alle kommen, die dürfen auch gerne am Ende mitdiskutieren oder widersprechen und so weiter. Das ist nicht, also es ist keine moralische Show im Sinne von, wir werten alle ab, die Welt anders sehen als wir, sondern mir geht es darum, dass diese 70%, die ominöse Mehrheit, anfängt zu sprechen. Das heißt, wenn auf der nächsten Gartenparty irgendwie ein komischer Spruch fällt und so weiter, dass man mal nachfragt, warum glaubst du denn das? Warum sagst du denn das? So, und auch nicht im Sinne von, ich werte das sofort ab oder ich mache sofort jemanden wegen irgendeiner Äußerung zum Faschisten oder zum Nazi, sondern einfach mal die konfrontative Art zu sagen, was sagst du da und warum sagst du das? So, weil ich denke weiterhin, dass die stärkste Waffe ist schon das Gespräch in der Demokratie und die ist vielleicht ein bisschen in so einem Selbstverständnis, wie du es vorhin auch schon formuliert hast, die ist ein bisschen verstumpft, wenn man so sagt, das ist ja eigentlich alles geklärt, da muss man nicht drüber diskutieren. Das ist aber nie geklärt, final. Also man muss immer weiter diskutieren. Und dann kommt man halt schnell zu diesen Brandmauer-Diskussionen, ne? Die stehen ja auch in meinem Raum dann. Ich habe das jetzt auch mehrfach gesagt, dass ich halt glaube, dass wir eigentlich ja von, also mindestens zwei Brandmauern sprechen. Und im medialen Diskurs geht es aber eigentlich immer nur um eine. Und es sind aber eigentlich mehrere. Und die ich zumindest aufmachen wollen würde, das ist einmal eine politische Brandmauer und wir haben eine soziale Brandmauer. Und ich finde, die soziale Brandmauer, die muss weg. Die muss weg. Es muss möglich sein, mit allen zu sprechen, solange sie nicht sich auf Positionen zurückziehen, die sozusagen grundgesetzfeindlich sind. Ne? Oder nicht so. Die politische kann ja durchaus Sinn machen, das ist auch nicht meine finale Beurteilung, das muss dann sozusagen politisch beurteilt werden, weil da geht es ja um Macht.
Ja.
Da kann das sinnig sein, aber auf einer sozialen Ebene ist die Isolation nicht der Weg raus aus der Radikalisierung, sondern das Gegenteil.
Das ist so, ich habe ohne Scheiß gerade eine fantastische, in einem anderen Format Episode aufgenommen mit Mathieu Coquelin, der arbeitet in der Extremismusdistanzierung und der sagt als Experte exakt dasselbe. Er sagt, man muss trennen zwischen Menschen und Meinungen, das ist der eine Punkt. Und wir kamen auch zu dem Ergebnis, du musst Ämter trennen von Menschen. Also, dass man die politische Ebene, genau was du sagst, die politische Ebene komplett anders beurteilen muss, als das, was in deinem Umfeld passiert. Und er sagt, die Gefahr ist sehr groß, weil sich diese Stempel, die wir verteilen, die verändern sich ja auch mal oder die Voraussetzungen für diese Stempel. Und er sagt, wenn du eine rote Linie ziehst, unabänderlich, und wer hinter dieser roten Linie steht, hat keine Möglichkeit zurückzukommen. Du weißt nicht, ob sich irgendwann die roten Linien verschieben und dann stehst du da oder jemand aus deiner Familie. Und absolut, er sagt auch, also genau das, was du sagst und natürlich auch aus dem Blickwinkel der Extremismusdistanzierung, also in den Ausstiegsszenarien. Und das muss für Menschen immer möglich sein. Ich sehe es aber in der Politik auch ganz anders. Also politische Ämter, für mich komplett andere Ebene, Menschen.
Ich stelle halt einfach fest, dass die moralische Bewertung ist natürlich die leichteste und sie sorgt dafür, dass man sich mit bestimmten Argumenten nicht auseinandersetzen muss oder will man vielleicht auch nicht oder vielleicht man hat sogar Angst davor, dass man kein passendes Gegenargument hat und dann ist natürlich die moralische Bewertung immer die leichteste. Aber ich glaube, das ist nicht sehr hilfreich bei dem Thema so. Und das generelle, das Michelle Obama war es und das war ja lange, sagen wir mal, links intellektuelle Haltung zu sagen, when they go low, we go high. Und da muss man einfach sagen, das ist halt politisch komplett gescheitert. Also man muss den Kampf schon da annehmen, wo er stattfindet. Ne? Und wenn die Straße diskutiert, dann muss ich mit der Straße diskutieren, da kann ich im Wohnzimmer sitzen und sagen, wie dumm die alle sind.
Ja, das sehe ich genauso. Aber witzig, dass wir in ganz unterschiedlichen Formaten mit ganz unterschiedlichen Menschen zu denselben Ergebnissen kommen.
Ich glaube, das bewegt sich aber tatsächlich gerade so, ja. Also ich sehe das auch, ich stelle ja fest, ich werde ja durch dieses Programm jetzt dann offensichtlich auch nochmal anders gelesen. Das ist ja auch interessant für mich zu sehen, dass ich jetzt...
Ist das so?
Ja, dass jetzt Journalisten kommen oder NDR Kultur kommt und so weiter. Die werden jetzt zu anderen, sagen wir mal, Premieren bei mir nicht erschienen. Aber jetzt bekommt das sozusagen so eine, sagen wir mal, dadurch, dass jetzt irgendwie Kabarett draufsteht oder Satire, hat es, sagen wir mal, eine intellektuellere Aufladung und ich führe ganz andere Gespräche und die sind mal ganz erstaunt, dass man mit einem Comedian so ein Gespräch führen kann. Aber das sind die Klischees, mit denen ich mich beschäftigen muss.
Aber das ist ja abgefahren, weil jetzt mal ganz ehrlich, Ingmar, ich kenne alles, was du gemacht hast. Wie gesagt, ich feiere das. Du hast in diesem Programm im Prinzip, wenn man es runterbricht, das gesagt, was du sonst auch sagst, nur war die Basis jetzt halt nicht irgendeine Rede oder in irgendein Interview oder irgendwas, was du in Social Media gesehen hast, sondern es war halt ein Buch. Das war für mich von deinen Äußerungen her der einzige Unterschied. Ansonsten war das klassischer Stadelmann.
Ja, aber also wirst ja auch wissen, ne, dass ich normalerweise, wenn ich so Stand-Up-Shows spiele, also gerade die letzte Tour, ich habe die ja nochmal, hab mir selber nochmal angeguckt, weil ich das dann auch nochmal verstehen sollte, weil so, ich ja auch Feedback bekommen habe von Publikum, dass das jetzt ja was ganz anderes gewesen ist und sie das irgendwie überrascht hat und sie noch gar nicht genau so wissen, was sie davon halten sollen, aber sie finden es mutig und toll. Und dann habe ich mir auch das alte nochmal angeguckt, beziehungsweise die letzte Tour auf meinem YouTube da und natürlich ist das anders, weil das, ja, sagen wir mal, über eine Form von Eskapismus kommt. Ne? Wir flüchten uns Absurditäten des Alltags über Berliner Absurditäten bis Deutschland Absurditäten bis meinem Schwachsinn, der mir so passiert im Leben. Und daraus entsteht Stand-Up-Comedy im klassischen Sinne, die ja dann trotzdem auch da schon immer, in, wie du es richtig sagst, auch ins Politische geht, weil die Zeiten halt politisch sind. Und auch da habe ich immer schon versucht, nicht moralisch zu sein, sondern sozusagen so ein Fensterchen aufzumachen, durch das die Leute gucken können, durch das sie vielleicht sonst nicht geguckt hätten. Und das mit so einem Lachen zu verpacken. Jetzt ist es halt ganz glasklar, ne, in der plakativen Form. So, wenn da steht, Stadelmann liest Höcke, dann weißt du schon, was das für ein Abend, ja, ist. Beziehungsweise du hast eine Vorstellung davon. Ja, du weißt, du gehst nicht zu einer Stand-Up-Comedy-Show, sondern du gehst irgendwie zu einem Abend, wo ein Satiriker oder ein Stand-Up-Comedian ein furchtbares politisches Werk, ein Buch seziert. Du weißt ja nicht, dass da noch eigene Texte von mir dabei sind und so weiter und dass der Abend dann doch ein bisschen anders ist, als dass man irgendwie 2 Stunden Höcke liest, weil da würde ich auch irre werden.
Ja.
Aber klar, und also in der Zuspitzung liegt natürlich einfach aber auch die Chance, dass Leute mich nochmal neu erleben und kennen. Ich mache das jetzt natürlich auch schon eine Weile und in meinem Selbstwahrnehmung ist es natürlich auch nicht eine große Weiter- oder Neuentwicklung, ne? So wie du es gerade gesagt hast, wenn man mir sozusagen auch aktiv folgt und dabei ist, dann ist einem das, glaube ich, hat einem das jetzt nicht so doll überrascht, dass ich sowas mache am Ende. So. Aber wenn du mich quasi, weiß ich nicht, auf einer, sagen wir mal, oberflächlichen Ebene von dem besten Comedian Deutschlands oder TV Total oder noch Heute Show oder weiß ich wo, ne, das hat dich irgendwie mal gestriffen, du fandest den witzig, hoffst den Ticket, gehst dahin. Dann ist das natürlich eine Einflugschneise, die dich überrascht. Ne?
Ja, gebe ich zu. Und es war nicht zwischendrin ein Witz über Berliner Busfahrer.
Genau. Ja, weniger, genau.
Nee, aber so, mich hat's, also was mich überrascht hat, ist, als ich das Announcement gesehen habe, dachte ich, Alter, jetzt dreht er auf, wie geil. Und es war einfach politisch gedrängter, als es sonst ist. Mhm. Aber ich finde, es war einfach an der Zeit. Ich fand es großartig, es war ein unglaublicher Abend. Und ehrlicherweise, ich überlege auch, ob ich nochmal hingehe. Ursprünglich wäre ja, glaube ich, im Juni die Endlesung gewesen. Und ich habe aber schon gesehen, es geht jetzt das ganze Jahr. Also
ich kann dir exklusiv also hier verkünden, wo die Endlesung sein wird. Nämlich am 11.01.2027 im Admiralspalast.
Nein. Ja. Und ich bin noch auf Stand irgendwann Juni in den Wühlmäusen.
Nee, das ist nicht die letzte Show. Wir machen das ganze Jahr ja durch. Und ich habe mir gesagt, wir müssen das im historisch richtigen Kontext beenden. Das war jetzt noch nicht ziemlicher Akt, aber es wird der Admiralspalast. Vorverkauf ist noch nicht gestartet. Also noch muss man erstmal die Juni-Show voll machen.
Das ist ja auch aber 27 erst.
Genau, da ist noch ein bisschen, ist noch ein bisschen Luft. Aber du bist quasi die Erste, die es erfährt.
Oh, wow. Ja, ich habe es mir schon fett markiert und ich bin gespannt, ob dann in Uniform oder nicht.
Nee, das mit der Uniform machen wir nicht so, aber ich sehe natürlich beim Admiralsverlust, sehe ich natürlich dieses Höcke-Plakat in wehender Fahne da vorne. Das wäre natürlich schon nochmal. Hätte nochmal was für dich.
So, und jetzt muss ich aber fast off the record. Wir haben uns hinterher darüber unterhalten, warum die Augen klappern.
Ja.
Es waren unterschiedliche Optionen im Pott. Ich war der Meinung, nee, Stauffenberg nicht, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Auf dem rechten Auge blind.
Es
sollte
ist ja
das eine Anspielung sein, dass wir nicht auf dem rechten Auge beides?
Ja, es ist beides. Es ist tatsächlich die Stauffenberg-Anspielung im Sinne von satirischer Anschlag, ne, weil das mal der ursprüngliche Untertitel war. Das haben wir aber weggenommen, weil das sozusagen war ich mir am Ende nicht mehr sicher, ob satirischer Anschlag, ob das so geil kommt in der Bebilderung und so. Man weiß ja auch nicht, was drumherum passiert. Und wenn dann wirklich irgendwo ein Anschlag ist und so weiter, dann hast du sofort, ne? Deswegen haben wir das nochmal geändert. Aber du siehst ja, ich komme ja auch mit diesem Koffer, ne? Und du hast also die Stauffenberg, den Stauffenberg-Trigger auf dem Plakat und dann komme ich nochmal raus mit dem Koffer und so. Und dann hat man so eine Vorstellung von, ah, okay, das wird ein satirischer Anschlag. So war mal der ursprüngliche Gedanke. So ist das entstanden,
okay.
Das Bild.
Ja, und ja, wir haben dann auch noch darüber debattiert, warum, auf welchem Auge. Und deswegen, bitte seid nicht auf dem rechten Auge blind. Wir konnten uns aber nicht einigen. Na gut, dann bist du
vorbei. Ja, um richtig gesagt, es ist das rechte Auge, genau. Und am Ende ist es so ein bisschen meiner Spielfreude geschuldet, dass ich ja auch, die Shows beginnen 19.33 Uhr. Ne? Du hast das Stauffenberg-Plakat und das ist halt sofort, ist so eine Basis da, die mir erlaubt, rauszugehen und Gags zu machen, die ich nicht weiter erklären muss. So, das ist halt super, um in den Abend reinzukommen und die Leute sind halt immer sofort, sofort richtig eingepolt. Das ist halt super. Am Ende ist Höcke nicht Hitler und deswegen ist das sozusagen keine durchgehende, wie sagt man, Metapher oder kein Gleichnis, ist wohl das richtige Wort, ja.
Ja, aber siehst du, du hast zum Nachdenken angeregt. Wir haben sogar über das Foto hinterher noch diskutiert.
Das ist gut.
Und ich habe mich wahnsinnig geärgert, weil mein Plan war eigentlich, dass ich Punkt 1933 mein Handy vor die Bühne halte und dann noch fotografiere, damit man wirklich... Dann habe ich es vergessen.
Mensch. Ja. Ja, und dann kommt ja noch so die Ansage mit 1933.
Ja, ich weiß. War ich zu langsam. Naja, wie es so ist. Ingmar, jetzt hast du schon so ein bisschen erzählt, dass es für dich so ein Anliegen ist, was für unseren Rechtsstaat zu tun und dass du das halt mit den Waffen tust, die man dir gegeben hat. Aber wann hast du selbst, klar als Comedian sowieso, aber wann hast du selbst und wie von unserem Rechtsstaat profitiert?
Also meine ganze Karriere gäbe es ja nicht ohne diesen Rechtsstaat. Ich bin ja im Osten geboren. Also bei dem, was ich mache und wie ich mich verhalte, also A, weiß man nicht, ob ich in der DDR so geworden wäre. Ne? Wäre ich so geworden, wie ich jetzt bin, dann hätte ich natürlich mit diesem System schon den einen oder anderen Konflikt sehr, sehr früh bekommen. Also
politisches Stand-up.
Ne? Ja, so. Also von daher weiß ich natürlich diese Rechtsstaatlichkeit sehr zu schätzen und weiß auch, dass das die Basis ist für das, was ich tue. Und ich weiß auch, dass wir, also die Comedians, dass wir die Ersten sind, die über die Klinge gehen, wenn er weg ist. Das ist immer so. Also es erwischt immer die, die Witze machen als Erstes. Wenn man sich anguckt, als die Islamisten in Afghanistan zurückgekommen sind, als allererstes, den sie ermordet haben, das war kein Politiker von der Opposition, das war kein Revolutionär, das war der beliebteste Komiker des Landes. Das ist der Erste, den sie aufgehangen haben, weil der Witz über die gemacht hat. So. Und dieses Bewusstsein habe ich durchaus und dementsprechend finde ich den Rechtsstaat eigentlich ganz gut. Für meinen Job und mein Leben.
Das ist so. Und das muss ja gar nicht zu den Islamisten gehen. Ich sage nur Stichwort Jimmy Kimmel.
Ja, klar. Also das ist eine andere Ebene und so. Ne? Da hat man natürlich sofort die Ausrede und kann sagen, da streiten sich im Prinzip privilegierte und reiche Menschen. Deswegen bin ich jetzt nach Afghanistan gegangen, um den Comedian auszupacken, ne? Bei dem klar ist, dass
das
da
ist plakative, geht's, klar.
Genau, ne? Du hast, also da geht es darum, dass jemand Witze macht und das so. Und meine bewusste Auseinandersetzung damit ist ja schon relativ lange her. Das war damals das Attentat auf Charlie Hebdo. auf das Satire-Magazin in Paris, ich glaube 2014. Ich weiß gar nicht, jetzt so lange schon wieder her, ne? Über 10 Jahre.
Ich kann dir die Jahreszahlen nicht sagen, aber wir haben eine aus der Redaktion gerade letztes Jahr mit dem Karikaturpreis ausgezeichnet.
Und darauf habe ich ja damals schon mit einem eher ernsteren Programm reagiert, das den schönen Titel Humorphob hatte.
Ja.
Da ging es im Prinzip die ersten 20 Minuten um dieses Attentat oder 30 Minuten um dieses Attentat und die Folgen daraus und so. Und auch das war unbeabsichtigt damals schon Kabarett und hat damals schon dafür gesorgt, dass Leute auf einmal mir Kabarettpreise und so weiter gegeben haben. Vorher war ich die Drecksau von RTL und dann war das auf einmal, oh, jetzt ist er doch schlau und so weiter. Und ich meine, ich habe das alles ja nicht so, ich sitze ja nicht da und denke, jetzt muss ich was Politisches machen und so weiter, sondern ich bringe die Sachen, die mich beschäftigen, auf die Bühne. Und natürlich, wenn du mit Ende 20 irgendwas machst, da bist du, sagen wir mal, mit Hormonen bis unter die Nase zu. Und dann redest du mehr über Sex und Frauen und so weiter. Aber wenn du dann, sagen wir mal, 10 Jahre älter bist, dann beschäftigen vielleicht dich ein paar andere Themen. So. Und das ist halt einfach so. Also ich habe schon noch Sex auch, aber ich habe ab und zu auch noch andere Themen, mit denen ich mich befasse.
Nicht, wenn du Höcke gelesen hast, dann nee, ist
da
erst
nicht,
mal,
nee, dann ist erstmal Pause. Da.
So, dann und, ist erst mal
also da war es tatsächlich so, da habe ich das auch gedacht, da war mein erstes Mal, dass ich dachte, ah, guck mal krass, die haben die erschossen, weil die das nicht lustig fanden. und das finde ich so, das ist so ein absurder Gedanke, der aber, wenn man sich das historisch anguckt, überhaupt nicht so absurd ist, sondern der passiert immer da, wo keine Rechtsstaatlichkeit vorhanden ist. Das sind die, die Witze machen oder sich belustigen oder über andere Witze machen oder über die Macht Witze machen, die sind sofort gefährdet, denen geht es sofort ans Leben. So.
Ja, mit absolut Karikaturisten, wir hatten auch Seba Selvi, ist ein türkischer Karikaturist, der hat, glaube ich, vor 3 Jahren von uns einen Karikaturpreis der Deutschen Anwaltschaft bekommen. Und das ist ein kleines Preisgeld, aber es gibt ein Preisgeld. Das ist sofort einkassiert worden, weil er noch Strafverfahren laufen hatte. Weil er Karikaturist ist. Türkei, genau dasselbe Spiel.
Ja, so. Und dementsprechend habe ich dafür eigentlich, sag mal, ja, rein beruflich bedingt ein hohes Verständnis und beschäftige mich damit relativ häufig. So, also das ist, was ich mit diesem, wie gesagt, man kann ja mal viel, also schlecht reden über Deutschland ist ja leicht und wird viel gemacht, aber dass diese Dinge, die wir alle irgendwie als selbstverständlich wahrnehmen, dass mir der Nachbar nicht einfach in den Garten kacken kann und so weiter, das wird dann nicht so gerne gesagt. So, also das ist ja immer, das wird dir immer erst bewusst, wenn du irgendwo bist, wo das nicht so klar geregelt ist wie hier.
Ja.
Und das ist halt einfach in ganz vielen Bereichen so. Und ich kenne so viele Leute, die haben so geschimpft und die sind ja auch nicht in dritte Weltländer ausgewandert oder sowas, sondern die saßen auf einmal in der Schweiz. Und dann gibt es dann aber doch ein paar Sachen, die sind dann doch anders in der Schweiz als in Deutschland. Und dann denkt man so, warum eigentlich? Warum will ich das? Will ich doch nicht. Nee, ich will zurück. und das finde ich immer ganz, es ist ja auch eine heilsame Erfahrung, muss man sagen. Also vielleicht müssen wir doch einmal ab und zu mal die Leute mehr durch die Weltgeschichte schicken. Aber so, dass sie damit
einmal was, Schweiz und zurück.
Ja, also genau, ja. Ja, oder die berühmten Rentner, die sagen, sie leben jetzt halt in Ungarn und dann aber schnell feststellen, wenn es dann darum geht, sie brauchen die passende Diabetesmedizin. Wir fahren doch wieder zurück nach Dresden.
Ja. Genau das ist der Grund für dieses kleine Format.
Ah ja.
Weil es ist für uns selbstverständlich, dass eigentlich jeder Schritt, den wir auf die Straße setzen, habe ich schon mit dem Rechtsstaat zu tun. Ich nehme es einfach nur nicht wahr.
Mhm.
Ja? Und ich finde es ganz schön, auch mal die positiven Seiten einfach zu zeigen, damit wir alle eben dran denken, hey, das ist eigentlich ganz geil. Und klar haben wir viele Probleme, aber im Grunde ist es eigentlich ganz geil und es funktioniert eigentlich auch ganz gut.
Da muss ich nochmal reingrätschen, weil ich finde, da fehlt so ein bisschen das Bewusstsein. Man sitzt immer dann da und heult über Bürokratie und was hier alles reglementiert ist und wie furchtbar, dass das einfach nur sozusagen die überdrehte Stellschraube des Persönlichkeitsrechts ist, jedes Einzelnen, das ist den Leuten oft nicht bewusst. Und jemand, der komplett sagt, Bürokratie muss weg, der schafft einfach nur die Rechte des Einzelnen ab. Und dann geht wieder was anderes. So. Dass man natürlich auf bürokratischer Ebene Dinge effizienter machen kann, dass es da viele Sachen gibt, die weg können tatsächlich. Das kann man alles diskutieren und da muss auch was passieren und da wird auch was passieren, bin ich mir relativ sicher. Aber also das Bewusstsein zu haben, dass du, wenn sie hier nebenan, neben deinem Haus eine Brücke bauen, losziehen kannst, sagst, dann nehme ich mir einen Anwalt, weil ich will nicht, dass die hier die Brücke bauen oder das kann nicht sein, weil da leben drei Frösche. Das ist so in unserem Selbstverständnis drin, ne?
Ja.
Dass es überhaupt nicht bewusst ist, dass das schon, weiß ich nicht, 500 Kilometer in eine andere Richtung nicht mehr so ist. Also, ja. Und das finde ich relativ faszinierend, weil man immer feststellt, dass Menschen dann doch, also ich weiß nicht, was das für eine Vergesslichkeit ist oder was das für eine Form von, ist das, ja, dieses Selbstverständnis, das da drinnen liegt, aber es hat auch noch was anderes dahinter, wo man einfach sich die Frage stellen kann, das ist so eine Form von Undankbarkeit.
Ja, doch, ist es. Es ist ein Stück Gewohnheit. Und ich glaube einfach, was immer da ist, nimmst du irgendwann nicht mehr bewusst wahr. Und dementsprechend bist du auch nicht mehr dankbar dafür. Weil es ist einfach, es ist halt da. Es ist da, es funktioniert. Wir tendieren dazu, uns immer über die paar Sachen aufzuregen, die gerade nicht funktionieren. Aber all das, was funktioniert, was gut ist, das können die wenigsten Menschen also wirklich fokussiert wahrnehmen.
Hm. Ich glaube, das mag so tatsächlich, das mag so, also gut, ich meine, man kriegt ja natürlich sofort immer zu hören, ja, ihr redet jetzt alle chillen und ihr vergesst die Probleme und so, aber darum geht es ja gar nicht. Also man kann ja trotzdem Probleme erkennen und man kann sich trotzdem bewusst sein darüber, dass man es eigentlich ganz glücklich getroffen hat mit einem Staat, in dem Rechtsstaatlichkeit herrscht.
Die Probleme gibt's eine ganze Menge. Da wäre es auch schön, wenn die gelöst werden. Du hast jetzt eben schon gesagt, ein Thema, das dich umtreibt, passend zu dem Grundgesetzartikel, den du genannt hast, sind so die Themen Asyl, Migration. Gibt es aber vielleicht noch ein anderes rechtsstaatliches Thema, das dich momentan außerhalb deiner Tour noch beschäftigt? Weil es gibt ja Probleme im Land. So ist es ja nun nicht.
Nee, es gibt Probleme im Land. Wo ich mich gerade mit anfange zu beschäftigen, ist tatsächlich Trennung Staat und Kirche. Also, weil ich feststelle, dass sozusagen die traditionelle Kirche mag zwar irgendwie einen Einfluss verloren haben, aber bestimmte Glaubensgemeinschaften bilden sich ja gefühlt minütlich neu. Es fällt mittlerweile dann der Begriff Verschwörungstheorie oder Mystiker oder weiß ich was. Aber das sind ja genauso Glaubensgruppen, die sich dann bilden. Und auf dieser Basis bilden die irgendwie so eine Form von ihrer ganz eigenen Form von Kirche dann ab. Also es ist eigentlich eine moderne Form von Kirche, dass man sich dann da zusammenfindet. Und ich frage mich halt, wenn wir, es gibt die klare Trennung der traditionellen Kirche zum Staat, ne? Das ist quasi Ziel und Aufgabe des Staats. Aber wie kriegen wir diese Gläubigen getrennt vom Staat? Weil die sind ja nicht einfach eine Kirche. Damit habe ich mich gerade erst angefangen zu beschäftigen. Da habe ich noch keine Antwort. Es ist nur etwas, wo ich anfange, mir Notizen zu machen. Ich befürchte, es könnte auch ein neues Programm werden.
Ja, ich bin gespannt. Und das Gute ist, dann muss ich mich da jetzt nicht vertieft einarbeiten. Ich warte dann einfach, bis Februar 27.
Ja, locker. Also ein bisschen mehr Zeit muss mir wahrscheinlich noch geben. Ja.
Ja, du musst doch, wenn du auf Tour bist, du musst dich ja irgendwie beschäftigen unterwegs.
Ja, also ich bin mit beschäftigt, mach dir keine Sorgen. Also das ist, die Höcke-Dinger beschäftigen einen auch schon lange, auch oft mit, ich kriege ja ganz anderes Feedback, das kommt noch dazu. Also es ist jetzt, ich habe auch bei Turnieren immer Feedback, ne? Leute machen Fotos oder posten, war geil, bla 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 und so weiter. Jetzt schreiben sie halt lange Texte. Bedanken sich und geben noch weitere Anregungen oder also schreiben mir, was sie daraus mitgenommen haben oder sie schreiben mir, dass sie bestimmte Ideen, die wir in der Show diskutiert haben, umgesetzt haben, weil sie da im Gespräch mit ihrem Nachbarn jetzt mal probiert haben und das ist das Ergebnis und so.
Ach, cool.
Das ist geil, aber es ist natürlich viel, viel anstrengender, weil man natürlich ganz anders im Austausch steht und so weiter. Also
das ist viel, viel Aufwand.
Fasziniert mich gerade. Ja, es fasziniert mich durchgehend. Weil das ist ja nichts, was ich antizipiert habe. Ne? Ich habe nicht vorher da gesagt, das wird geil, weil die Leute dann so und so reagieren werden, sondern das entwickelt sich jetzt aus diesem Ding einfach.
Ja, aber es ist doch cool, dass du damit einen Nerv getroffen hast bei den Menschen, finde ich ziemlich cool. Gibt es vielleicht noch ein Thema, von dem du sagst, das ist mir mega wichtig, aber da guckt keiner hin? Irgendein Thema, für das du dir mehr Aufmerksamkeit wünschst? Also das mit dem Trennung Staat Kirche ist ja jetzt noch nicht so weit gediehen. Aber vielleicht gibt es noch ein anderes Thema.
Na, für mich persönlich ist natürlich das mit dem Tempolimit immer eine ärgerliche Geschichte. Aber ich bin ja ADAC-Plus-Mitglied. Da ist ja der Verkehrsanwalt mit drin. Also von daher bin ich da gut aufgestellt, was das Thema angeht.
Ja, wie gut, weil wir in einem Rechtsstaat leben. Da ist auch
richtig, wenn man Rechtsstaat steht. Genau, und ich habe jetzt nämlich neulich erst verstanden, weil man überdenkt, wie absurd, jetzt haben sie die ganzen 130 Zeichen wieder abgenommen, wenn man auf der Autobahn von Hamburg nach Berlin fährt. Und jetzt habe ich das tatsächlich mal mit jemandem besprochen, der sich auskennt, und sie muss mir noch bestätigen, ob das tatsächlich so ist. Juristisch ist es so, dass eben die 130 Beschränkungen nur gemacht werden darf, wenn die sozusagen einen Grund hat. Also die muss juristisch belegt sein. Es muss ein Unfallschwerpunkt sein oder irgendeine Verengung, Straßenpunkt, bla bla. Dann kann man sagen, wir machen hier 130. Und auf der Strecke war das, weil es an der Stelle mehrere schwere Unfälle gab, hat man das auf 130 reduziert. Und dann wird aber nach 2, 3 oder 4 Jahren geprüft, wie sich die Gefahrenlage entwickelt hat. Und wenn das dann nicht mehr der Fall ist, dann kommen die Zeichen wieder weg. Und jetzt kann man wieder brettern. Und so ähnlich ist es mit Tempo 30 in der Stadt auch. Das ist nämlich der Grund, warum in Berlin die ganzen Tempo-30-Zonen jetzt wieder aufgelöst werden, weil die waren entweder eingerichtet wegen der Luftverschmutzung, die ist jetzt nachweislich nicht schlechter geworden, sondern ist besser geworden. Und weil sie besser geworden ist, kann man wieder 50 fahren.
Ah, okay. Du hast in Berlin aber auch viele wegen Lärmbelästigung.
Heißt genau. Ja. Und da die Lärmbelästigung vielleicht auch zurückgegangen ist, kann man jetzt wieder 50 fahren.
Das wäre, okay. Also, sehr schön. Das ist auch ein Thema, das mir jetzt hier noch nicht genannt wurde. Aber ja, du bist viel unterwegs. Das ist dann natürlich.
Na klar, weil das Autofahren ist sozusagen mein einziges Hobby, was ich habe.
Und immerhin ist es auch in Deutschland an feste Regeln gebunden, wer wann für was eins drüber kriegt. Ab und zu dann vielleicht auch Ingmar. Ich glaube, das habe ich schon mal gehört. Du musst schon mal einen Führerschein abgeben. Dann bist du mit wem bist du dann mitgefahren irgendwie auf Tour?
Dann hatte ich Massoud Akbarzadeh hatte ich als Support Act dabei, weil ich den natürlich so geil fand.
Der ist ja auch so großartig.
Fand. Genau, der ist großartig und gleichzeitig hatte der einen Führerschein. Also das war natürlich ein Match.
Win-win.
Win-win. Und dann bist du mitgefahren.
Ich finde es immer so nett, wie er erklärt, wie man seinen Nachnamen ausspricht. Weil wenn du den liest, bist der erstmal, bin ich
verloren.
Ehrlich. Verloren. Ja. Und ich dachte aber, er heißt Akbarzadeh. Akbarzadeh? Ja, gucke. Habe ich doch wieder
Ich hoffe, man muss Massoud Akbarzadeh sagen. Wie man das im Osten
sagt. Ja, dann
so
sprichst du ihn jetzt seit Jahren vielleicht auf. Ihr duzt euch ja, dann ist ja egal. Aber schönes Thema, interessanter Punkt. Und Ingmar, jetzt zum Schluss. Dieses Format heißt ja mir, Menschen im Rechtsstaat, von mir zu dir aufs Ohr. In dem Fall von dir zu meinen Lauscherinnen und Lauschern aufs Ohr. Hast du eine Botschaft, eine Message, die du an alle, die jetzt zuhören oder zugucken, noch loswerden möchtest?
Frohe Weihnachten. Guten Rutsch ins neue Jahr.
Wir kommen im neuen Jahr raus.
Achso, wir sind schon erst im neuen Jahr. Also dann sage ich frohes neues Jahr an dieser Stelle. Meine Message ist ja im Prinzip gesendet mit diesem Interview. Und ich mach mal höchstens noch einen anderen Dreh auf. Ruhig mal versuchen, unpolitisch zu sein mit Leuten. Also wir neigen dazu, dass mittlerweile alles politisch ist. Leute streiten sich über Eiscreme, man kann die falsche Automarke fahren. Das ist alles politisiert und ich glaube, dass es nicht gut ist. Ich glaube, es muss möglich sein, dass man auch mit Leuten, mit denen man politisch nicht immer einer Meinung ist, ein Bier trinken geht oder sich einen Film angucken geht. Und das muss, glaube ich, möglich sein, damit man soziale Bindung hat, weil man nur auf Basis der sozialen Bindung in der Lage ist, die Argumente des anderen zu verstehen und in den Austausch zu kommen, der dann dafür sorgt, dass das dann Rechtsstaat bleibt und eine Demokratie bleibt.
Finde ich einen mega guten Punkt und ich habe das Gefühl, dass viele Menschen just die Fähigkeit verloren haben.
Ja, ja, na klar, aber das ist ja angelerntes, polarisiertes Verhalten über Social Media.
Ist es, ja. Ist es, aber ich habe das große Glück, ich habe ein Umfeld, mit dem ich ganz oft politisch überhaupt nicht auf einer Linie bin. Ganz viele Bekannte. Und wir können uns aber hinterher in den Arm nehmen und mal drücken. Das finde ich unglaublich wichtig. Und vielleicht kann man diesen Kreis ja mal so ein Stück weit, also nicht mit dem Umarmen und Drücken, ne? Also, aber miteinander reden oder politisch debattieren und hinterher einfach wieder ein normales Wort miteinander reden. Das ist nämlich was, das nehme ich zunehmend wahr, dass auch jeder Mist, genau wie du es sagst, dann bist du schon wieder nicht mehr genug das oder genug das und deswegen wirst du auch schon wieder unnötiges Zerfleischen an Stellen, wo es überhaupt keinen Sinn ergibt.
Schöne Schlussworte.
Das ist, das
musst du mich jetzt gleich meinen Richard, wo erreiche ich dich Podcast aufnehmen?
Ingmar, ich danke dir sehr. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich glaube, wir haben einen neuen Zeitrekord aufgestellt. Ich weiß gar nicht, wann das passiert ist. Wir sind irgendwann bei Höcke abgebogen. Aber nicht rechts, sondern links. abgebogen. So. Keine Ahnung. Ich danke dir sehr, Ingmar, auch dir ein tolles neues Jahr. Und wir sehen uns vorher bestimmt, aber spätestens am 11.01. im Admiralspalast. Ja, und wenn du keinen, vielleicht komme ich dann in Uniform. Ich weiß es noch nicht. Ich
wünsche dir viel Freude. Ich danke dir.
Bis dahin. Ciao.
Ich hoffe, wir haben euch Lauschern da draußen heute wieder einige Denkanstöße mit auf den Weg gegeben. Und damit aus dieser kleinen Idee was richtig Großes wird, abonniert diesen Podcast, folgt mir auf Instagram, TikTok und YouTube und teilt diese Episoden, was das Zeug hält. Und ihr da draußen nicht vergessen, ihr alle seid Mensch und damit Teil von mir, Menschen im Rechtsstaat. Something good.